Viva il Confetti, il podcast italo-tedesco che non ti aspetti.
Buongiorno e benvenuti e benvenute a questa settima puntata di Viva il Confetti. Oggi parliamo di un tema o un fenomeno, come lo viene spesso chiamato nei media, che è vecchio come l'umanità stessa, la migrazione.
Genau, Migration, also die Bewegung von Menschengruppen aus einem Land heraus in ein anderes Land, gibt es schon immer. Dabei sind die Gründe für diese Bewegung unterschiedlich. Menschen ändern aus wirtschaftlichen Gründen ihren Wohnort, zum Beispiel weil sie in einem anderen Land einen besseren Job bekommen. Oder aus politischen Gründen, weil sie in ihrem Heimatland verfolgt werden oder weil Krieg herrscht. Oder auch aus klimatischen Gründen, wo Dürre oder andere Klimakatastrophen das Leben so sehr beeinträchtigen, dass man dort nicht mehr wohnen kann.
Come vedete, i motivi per la migrazione sono davvero tanti. Quando parliamo di immigrazione intendiamo l'immigrazione come l'arrivo di persone in un paese diverso da quello d'origine. Per esempio l'immigrazione in Italia, oppure l'emigrazione, cioè lasciare il proprio paese di origine. Riguardo l'Italia, un fenomeno tipico di emigrazione degli ultimi decenni è la cosiddetta fuga dei cervelli.
Ma non solo. Se pensiamo alla relazione tra Italia e Germania, dobbiamo menzionare anche il movimento dei cosiddetti Gastarbeiter. Tanti italiani sono stati chiamati dalla Germania con il primo Gastarbeiterabkommen dell'anno 1955 per lavorare nel paese tedesco.
Dieses Abkommen war für Deutschland das erste seiner Art und danach folgten dann weitere Abkommen mit anderen Ländern, zum Beispiel der Türkei und Marokko.
Migration, das gehört in jeder Gesellschaft dazu. Es ist normal, dass die Menschen dahin gehen, wo es ihnen besser geht oder gehen könnte. Aber in den letzten Jahren haben wir es, sowohl in Deutschland als auch in Italien, immer wieder mit großen Einwanderungswellen zu tun. Wenn viele Menschen auf einmal in einem Land ankommen, muss das ja irgendwie verwaltet werden. Und das ist ein großes Problem. Und politisch ist das auch immer wieder ein Wahlkampfthema.
In Italia molti migranti arrivano via mare. Nel 2023 sono state quasi 160.000 persone. La parola sbarco è quella che si sente o si legge nella descrizione di questo fenomeno.
E tante persone che scelgono di arrivare attraversando il mare Mediterraneo rischiano la loro vita. Purtroppo sono tante le persone che continuano a morire durante questo pericoloso tragitto.
Wir wollen heute aber mal einen Blick auf die Menschen werfen, die hinter diesen ganzen Zahlen stecken. Wie schon gesagt, jede Person hat bestimmte Gründe dafür, das eigene Heimat- oder Herkunftsland zu verlassen. Und wenn eine Person dann erstmal an einem neuen Ort ist und im besten Fall auch alle bürokratischen Schritte meistert, muss sie sich in dem neuen Land, meist auch mit einer neuen Sprache und Kultur, erstmal zurechtfinden. Das ist nicht leicht. Auch wenn wir heute mal positive Aspekte und Erfahrungen in den Blick nehmen wollen, ist es nochmal wichtig zu sagen, dass diese Erfahrungen oft auch mit Traumata behaftet sind und über die Generationen weitergegeben werden.
Ho parlato con Maria Rosaria, che vive a Roma e che è una volontaria all'Archivio Memoria Migranti. L'archivio si occupa di raccogliere e diffondere testimonianze sulle migrazioni e realizza, fra le altre cose, laboratori di antirazzismo nelle scuole. Maria Rosaria ci parla del loro impegno.
Ciao Maria Rosaria, è un piacere averti nel podcast. Tu sei una rappresentante dell'Archivio Memoria dei Migranti. Innanzitutto, cosa è l'Archivio Memoria Migranti?
Allora, ciao Vanessa e grazie mille per questo invito, sono molto contenta di partecipare. E l'Archivio Memoria Migranti nasce, insomma, è una realtà Molto bella e anche molto variegata, e infatti nasce all'interno di una scuola di lingua italiana per persone migranti e poi si è evoluta nel tempo grazie alla partecipazione di persone provenienti da più ambiti e specializzate in cose diverse, quindi abbiamo per esempio ricercatori, ricercatrici, o filmmaker, oppure educatrici, educatori, insomma tante persone diverse che si sono messe insieme e per cercare di creare qualcosa di nuovo, insomma che potesse arricchire la narrazione dell'Italia in generale, non solo per diciamo, ampliare i discorsi su chi abita in Italia, chi vive in Italia, e quindi non c'è soltanto il punto di vista delle persone nate in Italia con tutta la famiglia di origine italiana, ma un'Italia che viene vissuta da persone che hanno origini diverse e insomma, provano a stare insieme in qualche modo. E quindi si è partiti dai racconti delle persone dei corsi di italiano, però questa narrazione è stata arricchita sempre da più voci, da più metodi. E la cosa importante che si cerca di fare è di far nascere una collaborazione tra tutti, cioè cioè, cioè che ognuno possa esprimere la propria storia in collaborazione con tutti gli altri. E quindi una storia, una narrazione come un mosaico fatto da tanti pezzi. Sì, cioè senza avere un punto di vista di partenza specifico, ma è fatto una storia fatta da tanti punti di vista.
E come funziona l'archivio? E che lavora svolgete?
Allora, l'archivio, come dicevo, è formato da tante persone che fanno tante cose diverse, quindi diciamo, è molto diversificato e le attività anche sono diversificate. Quindi dipende anche dall'ispirazione delle persone che ci lavorano e che possono avere in quel momento, dalle occasioni, dagli incontri che si fanno, dalle sinergie che si creano, quindi è sempre molto diverso. Allora, diciamo che ci sono vari filoni attualmente, c'è una parte diciamo di collaborazione con il concorso Dimmi, che è un concorso diciamo, di autonarrazione per persone che hanno la migrazione nel proprio vissuto e che possono partecipare a questo concorso, e tutte queste storie vengono archiviate insieme all'Archivio di Aristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, e quindi tutte queste storie vengono raccolte e quindi questa è una parte del lavoro che si fa di raccolta di storie, appunto di persone che vogliono raccontare la propria storia, perché hanno dei motivi personali per farlo. Poi c'è il lavoro che si fa anche con le scuole, e quindi ci sono tanti laboratori che vengono, diciamo, creati ad hoc per ogni specifica situazione, e quindi diciamo, un po' per diffondere i materiali dell'archivio, diciamo, usati come strumento di educazione, però soprattutto poi il fine è quello di contrastare la narrazione egemone e di creare, diciamo, una società antirazzista. E poi ci sono, ad esempio, ci sono anche dei film che sono stati realizzati dall'archivio, e quindi sono stati fatti diciamo, in collaborazione con dei registi che raccontano diverse esperienze della migrazione. E queste sono alcune delle cose che si fanno, però è sempre tutto frutto di collaborazioni che si creano.
Ottimo, adesso vogliamo anche parlare con te sul argomento, sul tema dell'immigrazione, perché il tema dell'immigrazione è molto più presente in Italia che in altri paesi europei. Questo è dovuto anche al fatto che il Mediterraneo è una delle principali, diciamo, strade verso l'Europa. Come viene discusso il tema in Italia?
Diciamo che in Italia è un tema, questo è un tema che negli ultimi anni viene usato sempre di più, diciamo, viene messo al servizio della propaganda, insomma, da parte dei politici, anche in maniera, diciamo, deformata, diciamo, rispetto al vero fenomeno, all'entità del fenomeno. Perché viene narrata, come succede anche in altri paesi, però in Italia, insomma, in maniera più importante, viene narrata innanzitutto attraverso molto il lessico della guerra, cioè l'invasione, l'ondata, eccetera. Quindi è una cosa che mette già le persone, insomma, crea un problema dove in realtà poi non c'è, anche perché viene narrata come se ci fosse appunto un'invasione da parte di qualcuno, quando sicuramente i numeri non sono così grandi, come può sembrare. E soprattutto, diciamo, il problema non è la migrazione in sé, però viene dato quasi per scontato che la migrazione in sé costituisca una minaccia, quando, insomma, sappiamo, vediamo che piuttosto una minaccia, diciamo, all'ordine pubblico può essere una cattiva gestione, l'abbandono da parte della politica della questione, e invece di un rinforzo delle strutture di accoglienza, che ci potrebbe essere. Quello sicuramente sarebbe un valido aiuto, diciamo, al problema.
Hai notato dei cambiamenti da quando Giorgia Meloni è salita al potere?
Allora, diciamo che allora adesso non ho dati alla mano, però secondo me questo modo di raccontare la migrazione era già presente in Italia, già con Salvini era stato fatto abbondantemente questo tipo di uso del lessico, delle parole per parlare di immigrazione. Diciamo che secondo me questo governo in realtà forse cerca di non risultare così aggressivo nelle parole, però allo stesso tempo lo è nei fatti. Quindi, diciamo, probabilmente si cerca di mascherare questa cosa.
Il tema della migrazione è molto polarizzante. Molte persone non hanno esperienza con persone che arrivano in Europa come rifugiati. Come si possono coinvolgere le persone?
Allora, sì, questo è un tema molto interessante perché poi, diciamo, l'ostilità verso le persone che arrivano in Italia poi è dovuta soprattutto alla non conoscenza del fenomeno e alla distorsione che viene fatta dai media di questo fenomeno. E io penso che, insomma, assolutamente lo scambio, l'incontro siano la chiave per cambiare questa situazione. E, per esempio, io penso che se ogni persona leggesse qualche storia, per esempio, che arriva da noi, che fa parte dell'archivio, guardasse qualche documentario o magari proprio parlasse dal vivo con queste persone, non ci sarebbero più motivi per poter avere un qualche tipo di atteggiamento antirazzista, cioè cadrebbe tutto subito. E diciamo che, anzi, secondo me, quando si ha a che fare con una persona, non come un numero, come un dato, ma con la propria storia, le proprie emozioni, anche, diciamo, per esempio, ci sono alcuni racconti che vengono raccolti che sono anche magari ironici, e quindi ci si può veramente poi. Cadono tutte le possibilità di non empatizzare, diciamo, con l'altra persona e di non rendersi conto che non c'è così tanta differenza rispetto a quello che invece vogliono farci credere. Quindi assolutamente il conoscere le storie dal punto di vista di chi le narra, di chi le ha vissute, è assolutamente la chiave per una società che sia, insomma, aperta.
Maria Rosaria hat erzählt, dass das Archivio delle Memorie Migranti innerhalb einer Sprachschule für Migranten entstanden ist. Viele unterschiedliche Menschen setzen sich für das Archiv ein, das ehrlich gesagt jetzt gar kein klassisches Archiv ist, sondern es geht vor allem darum, Geschichten und Eindrücke von Menschen zu sammeln, die nach Italien als Migranten kommen. In Italien ist das Thema Migration eben auch kein einfaches, da gerade die Regierung das Thema für sich oft nutzt und beansprucht. Maria Rosaria sagt, das hat auch viel mit der Sprache zu tun. Und die Art und Weise, wie über Migranten von Politikern gesprochen wird, beeinflusst eben auch die Sicht der Bürgerinnen und Bürger auf das Thema.
Ganz genau. Und deshalb ist es dem Archivio Memoria Migranti wichtig, sehr eng mit Menschen zusammenzuarbeiten, die selbst die Erfahrung einer Flucht oder Migration gemacht haben. Es sind am Ende die Geschichten der Menschen, die uns helfen, erfolgreiche Integration zu betreiben und zu verstehen, warum Menschen flüchten.
E proprio per questo abbiamo raccolto anche qualche voce di persone che vivono in Germania. Ahmad, originario della Siria, della città di Damasco, è arrivato in Germania 3 anni fa per motivi di studi. Nel diario ci racconta come si trova e anche cosa gli stupisce della Germania.
E ciao und guten Tag. Ich bin Ahmad, 30 Jahre alt und komme aus Syrien, aus Damaskus. Ich habe Germanistik an der Universität Damaskus studiert und anschließend 7 Jahre lang Vollzeit als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache gearbeitet. Seit Oktober 2021 wohne ich im Ruhrgebiet in Essen. Ich studiere Daftats und Germanistik und ich stehe kurz vor dem Abschluss meines Studiums. Da ich mich seit Jahren mit der deutschen Sprache beschäftige und wie bereits erwähnt, Vollzeit Deutsch unterrichtet habe, durfte ich neben der Unterrichtsvorbereitung immer interessante Fakten über das Land lernen, um das Gelernte in Kursen vermitteln zu können. Das hat mir persönlich geholfen, schnell in Deutschland mit dem Leben klarzukommen. Wenn ich jetzt von meinen persönlichen Erfahrungen erzähle, wenn es um Integration geht, dann fallen mir eigentlich keine schlimmen Situationen ein. Was man in Büchern oder im Internet lernt, während man einen Deutschkurs im Ausland besucht, hilft echt viel. Nun komme ich zu den Unterschieden. Was in anderen Ländern als normal gilt, ist in Deutschland möglicherweise anders. Wie zum Beispiel das Gratulieren zum Geburtstag einen Tag früher, was für das Geburtstagskind als Pech angesehen wird. Wo ich aufgewachsen bin, ist es völlig in Ordnung, eine Woche vor dem Geburtstag zu gratulieren. Ja, das ist also ganz normal. Was ich in Deutschland nicht mag, dass die Läden und viele Cafés früh Feierabend machen, besonders im Sommer. Draußen scheint die Sonne, aber die Straßen sind leer. Das finde ich etwas traurig. Was ich in Deutschland mag, das ist, dass das kulturelle Angebot vielfältig ist. Ich kann als Student sehr günstig in Theater und Museen gehen. Das ist besonders toll. Ich würde sagen, 85% meiner Erfahrungen bewerte ich als positiv. Besonders in meinem Kreis. Leute sind nett. Aber wichtig ist, dass man nach Hilfe fragt, wenn man etwas will und auf andere zugeht. Viele sind sehr nett, aber vielleicht etwas schüchtern. Ja, glaubt mir. Übrigens, meine Reise nach Deutschland war meine erste Auslandsreise. Ich muss zugeben, vor meinem Bachelorstudium hatte ich keine Ahnung von der deutschen Kultur. Ich kannte nur ein paar Sachen über das Land. Und zwar, dass Deutschland in Europa liegt und Michael Schumacher und Jürgen Klinsmann aus Deutschland kommen. Sowie die besten Autos werden in Deutschland produziert.
Ahmad dice che si trova molto bene in Germania. Lui prima di venire qui sapeva già molto bene la lingua e per la professione che fa, insegna il tedesco, si era anche informato molto sullo stile di vita in Germania. Anche questo è un aspetto importante della migrazione. Non sempre accadono in un contesto di emergenza.
Wir haben vorhin ja auch schon einmal über die Gastarbeiter und verschiedene Abkommen gesprochen, die Deutschland ab Mitte der 50er Jahre mit anderen Ländern getroffen hat. In diesem Zuge gibt es in Deutschland inzwischen sehr viele unterschiedliche Generationen von Einwanderern und Einwanderinnen. Menschen, die geflüchtet sind und Menschen, die nach Deutschland kommen, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Das führt dazu, dass wir in einem richtigen Melting Pot leben. Deutschland liegt im Ranking der meisten Migrantinnen und Migranten auf Platz 2. Und das wiederum führt gesellschaftlich gesehen natürlich zu Herausforderungen, aber auch zu vielen Chancen. Der Soziologe Aladin El-Mafalani beschreibt die Entwicklung so, dass wir auf dem Weg in eine super diverse Gesellschaft sind.
La tematica della migrazione comporta per tutti e tutte coloro che migrano anche sempre molto domande sulla propria identità. Chi sono? Chi sono a confronto con gli altri? Qual è il mio posto? Sono solo alcune delle domande che si pongono le persone che si sentono diverse dalle altre.
Özlem è nata e cresciuta in Germania, ma da genitori turchi e quindi porta in sé due culture, due modi di pensare e di porsi diversi l'uno dall'altro. Le abbiamo chiesto di raccontarci un po' i suoi pensieri riguardo alla sua identità e la sua vita in Germania.
Mein Name ist Özlem. Özlem ist türkisch und bedeutet Sehnsucht. Oft fragte ich mich, warum man ein Kind mit so einem beklemmenden Gefühl rufen will. Die Stimme meiner Mutter war dabei so liebevoll, dass ich ihr das nicht übel nehmen konnte. Außerdem gehörte es sich nicht, als jüngstes Familienmitglied Grundsatzfragen am Küchentisch zu stellen. Erster Tag in der Schule. Meine Lehrerin ruft unsere Namen auf und wir dürfen nach vorne und unsere neuen Freunde in der Klasse begrüßen. Lisa, Tom, Katja, Özlem? Kurze Stille. Sie schaut mit einem Fragezeichen in meine Richtung, den sie mit ihrer weichen Mimik verstecken versucht. Zunächst verstand ich nicht, ob ich gemeint war. Ich fühlte mich erstmal mit dem neuen Klang meines Namens nicht angesprochen. Dann zeigte meine Lehrerin auf mich und lud mich ein, nach vorne zu kommen. Da fühlte ich mich anders. Wie ich später merkte, wurde ich zum anderen gemacht. So ging es mit meinem Namen weiter. Es dauerte Wochen, bis sie ihm ihre eigene Form gaben und es entstanden unterschiedliche Wortneuschöpfungen, die aus jedem Mund unterschiedlich klangen. Im Jugendalter, wo ich mutiger wurde, Fragen zu stellen und der Schulalltag durch die Hänselei mit meinem Namen mir unerträglich erschien, fragte ich meine Mutter. Mama, warum hast du mich Özlem genannt? Ist Sehnsucht nicht ein schlimmes Gefühl? Sehnsucht nimmt der Angst, der Unsicherheit und der Wehmut die Schwere. Sehnsucht ist immer Hoffnung, sagt sie und schaut mich lange an. Sie müsste wohl jemanden zitiert haben, dachte ich. Die Hälfte verstand ich nicht einmal und es hörte sich nicht an wie meine Mutter. Ich erwiderte, was meinst du damit? Ich habe dir den Namen gegeben. Du bist das Mädchen, was ich mir mit großer Sehnsucht gewünscht habe. Es ist die Sehnsucht zur Heimat und die Hoffnung, hier ein gutes Leben zu haben. Plötzlich ließ mein Name mich anders fühlen, auch wenn ich erst im Erwachsenenalter mich traute, meinen Namen zu korrigieren, wenn es unaufgeregt falsch gesummt wurde, wusste ich, dass ich einen Platz hier habe. Heimat war plötzlich kein Ort, wo man mit Sehnsucht hinblickt, sondern Momente von Gefühlen, bei der man sein darf, wie man ist, und als Teil von etwas, als Bereicherung wahrgenommen wird. Viele Menschen gestalten diese Heimatgefühle für mich. Für die fühle ich mich sehr beschenkt und weiß, wo ich hingehöre.
Il significato del nome Özlem è Sehnsucht, Nostalgia o Desiderio in italiano. Dice che non è sempre stato facile convivere con questo nome. Grazie della tua riflessione e di aver condiviso con noi questo aspetto intimo.
Ein Aspekt des vielschichtigen Themas Migration ist die Frage nach Zugehörigkeit, aber auch nach Orientierung in kleinen und großen Fragen. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wo das Wort Orientierung eigentlich herkommt? Falls nicht, Anna und Marco übernehmen das jetzt für euch.
Sag mal, come ti orienti di solito?
Ah, auch dieses Mal la tua domanda piove un po' dal cielo. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Vuoi parlare dei punti cardinali, über die Himmelsrichtungen. In tedesco spricht man in der Fachsprache zwar auch von Kardinalpunkten, ma umgangssprachlich viene posto l'accento sulle direzioni nel cielo. L'etymologia della germanischen Bezeichnung Himmel für das scheinbar die Erde überdeckende blaue Gewölbe ist nicht eindeutig gesichert. Forse esiste un legame con Hemd, una cosa che copre qualcosa.
Parlando di migrazione, ist das Orientieren in vielerlei Hinsicht zentral. Io solo recentemente ho fatto caso che orientieren Bezug nimmt auf eine Himmelsrichtung, nämlich den Osten, l'Oriente, che fa da riferimento. Ein auch terminologisch vielschichtiges Phänomen, perché abbiamo viele Wörter, um dasselbe auszudrücken. La parola est, per esempio, ist über das englische east und dann französisch est ins italienische gekommen und deriva dal proto-indoeuropeo austro-austra, imparentato con il greco antico eos und dem lateinischen aurora.
Was wiederum derselben Bildung folgt wie l'Oriente, von lateinisch oriri, sich zeigen, aufgehen, sottinteso ovviamente del sole. Nella mitologia norrena stellte man sich vor, dass un nano mit dem Namen Austri posto est reggeva la volta celeste.
Und der Süden?
Anche questa parola trova le radici nell'Old English e la radice proto-indoeuropea potrebbe essere la stessa di sun, sonne, sole. Auf der Nordhalbkugel der Erde ist Süden zudem die Richtung, in der die Sonne mittags steht, come mostrano parole come meridione, che deriva dal latino meridies, medius plus dies, mit Tag, appunto.
Aha. Sag mal, che fai, wenn die Sonne aber nicht scheint e ti devi asciugare i capelli?
Me li asciugo col phon? Wieder so eine Frage aus heiterem Himmel.
Genau, ma sapevi, dass die Bezeichnung Föhn für den lauen Westwind in Alpennähe, chi ha vissuto a Monaco di Baviera kennt ihn gut, vom lateinischen fovere, wärmen, abstammt? Vom lateinischen favonius ist das Wort über das rätoromanische già ins Althochdeutsche, als fonno, eingegangen. E da lì, nel 1908, è nata la denominazione per la Sugarcapelli. E in italiano heißt der Wind favonio.
Ah, dei venti potremmo noch ewig weitersprechen. I loro nomi sind oft viel gereist, so zum Beispiel auch der Scirocco, ein warmer Wind aus Südost, dessen Namen deriva dalla parola araba Sharkia, che vuol dire orientale. Und damit sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt. Ex oriente lux, e venti.
Dall'est viene la luce, ma non solo. Grazie a Marco e Anna. Come le persone viaggiano anche le parole. Attraversano le lingue e a volte finiscono per descrivere delle cose che a prima vista non c'entrano con la loro origine. Come per esempio la parola tedesca del asciugacapelli, Föhn.
Ma come abbiamo appena sentito, vale la pena guardare e conoscere cosa c'è sotto la superficie.
Und das gilt auch für das Thema Migration. Wir konnten euch wie immer nur einen kleinen Aspekt dieses wichtigen und vielseitigen Themas vorstellen. Was sind eure Erfahrungen und Geschichten? Schreibt uns gerne per Mail oder auch auf Instagram.
Grazie dell'ascolto e alla prossima puntata di Überall Konfetti. Tschüss!
Überall Konfetti. Dieser deutsch-italienische Podcast wird in Zusammenarbeit mit dem Büro Via Vai, den DAAD-LektorInnen in Italien und mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Rom realisiert.